Ja, ich wurde gebeten, als Teil der Predigtreihe zum Galaterbrief über dieses wunderschön lebendige und erfrischende Thema zu predigen, der Sinn des Gesetzes. Nun, ich habe die Herausforderung angenommen. Ihr dürft am Ende selbst entscheiden, ob es mir gelungen ist. Aber ich finde die Stelle tatsächlich sehr interessant, weil sie uns einfach viel über Gott, über auch das Alte Testament und über Gottes Gnade verrät. Und insbesondere im Blick auf die Gnade, die Paulus bisher im Galaterbrief schon so sehr betont hat, ist dieser Predigttext nochmal ein Augenöffner. Und er zeigt nochmal mehr, was dahinter steckt. Unser Predigttext für heute steht in Galater 3, Vers 15 bis Kapitel 4, Vers 7. Und ich werde ihn jetzt nicht direkt komplett vorlesen, sondern ich werde mit euch peu à peu da durchgehen. Und wir starten mit den Versen 15 bis 18. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufsetzt und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln, vielmehr ist nur von einem Einzelnen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Paulus bringt hier ein Beispiel aus dem Alltag der Menschen. Er spricht von einem Testament, das aufgesetzt wird. Und sobald dieses Testament rechtsgültig ist, ist es unveränderlich. Das ist ein Beispiel, das wir auch in unserer heutigen Zeit noch gut kennen. Wenn ein Testament aufgesetzt wird und beglaubigt ist vom Notar, dann kann man daran nichts mehr rütteln. Und Paulus führt das hier aus. Wenn schon das Testament eines Menschen unveränderlich und rechtskräftig und gültig bleibt, dann ist das erst recht der Fall für einen Bund, den Gott schließt. Und übrigens, im griechischen Text wird hier für Bund und Testament tatsächlich genau das gleiche Wort benutzt. Wenn Gott ein Testament erlässt, wenn Gott eine Zusage gibt über ein Erbe, über ein Vermächtnis, über ein Geschenk, dann kann daran nicht gerüttelt werden. Und auch ein Gesetz, das später kommt. So, jawohl. Also wenn Gott ein Gesetz erlässt, dann können auch leere Batterien daran nichts ändern. Und auch ein Gesetz, das später erlassen wird, und zu dem Sinn dieses Gesetzes kommen wir gleich noch, aber auch dieses Gesetz, so umfangreich, so gültig, so bestimmend es auch sein mag, kann an dieser Zusage Gottes, die er einmal gegeben hat, nichts verändern. Dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, von diesem Bund lesen wir in Genesis 15. Aber was passiert bei diesem Bund? Wenn wir uns Genesis, die Geschichte von Abraham anschauen, bekommt Abraham an mehreren Stellen die Zusage Gottes, dass er zum einen viele Nachkommen bekommen wird, dass er das Land erben wird, in dem er lebt, beziehungsweise seine Nachkommenschaft, und dass durch seine Nachkommenschaft die ganze Welt gesegnet wird. Und diese Zusagen Gottes, die hängen zusammen. Die hängen miteinander zusammen. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach nicht falsch, diese Zusagen auch zusammenzupacken. Auch wenn nur vom Land die Rede ist oder von der Nachkommenschaft, ist immer alles in einem Paket mit drin. Und deshalb ist es auch in Ordnung, dass Paulus hier von diesen Zusagen spricht, als würde es dabei um unser Seelenheil gehen. Denn das ist der Fall. So, was passiert in Genesis 15? In Genesis 15 lesen wir eine für uns vielleicht erstmal etwas verwirrende Szene. Abraham oder Abram damals noch nimmt Tiere, schneidet sie in zwei Teile und legt sie einander gegenüber. Ich glaube, es waren Rind, ein Ziegenbock und ein Schaf. Und das ist eine tatsächlich völlig normale Vorgehensweise in der damaligen Zeit gewesen, um einen Bund zu schließen, der unwiderruflich ist. Was damals normalerweise gemacht wurde, diese Tiere wurden zerteilt und die Vertragspartner gingen beide durch diese Reihe von zerteilten Tieren hindurch. Was sie damit ausgesagt haben, war, wenn ich oder du unseren Teil des Bundes nicht halten, dann soll es uns so ergehen wie diesen Tieren. Aber es war eine Art der Zusage, ich werde ganz gewiss meinen Teil dieser Vereinbarung einhalten, komme was wolle. So, was wir jetzt hier in Genesis 15 sehen, ist, dass Abraham diese Prozedur vorbereitet, dann aber, bevor er da noch irgendwie hindurchgehen kann, in einen tiefen Schlaf fällt und in seiner Vision Gott als Bild durch diese Tiere hindurchläuft. Abraham schläft dort, er kann nichts machen, er kann nur zuschauen. Gott macht sich in dieser Situation ganz alleine verantwortlich für die Einhaltung dieses Vertrags. Ohne dass Abraham irgendetwas dazu beitragen kann, muss oder soll. Und das ist das Besondere hieran. Diese Zusage Gottes, die er an Abraham macht, die ist ein Geschenk. Etwas, was Abraham sich nicht verdienen kann durch irgendeinen Teil durch seinen Teil der Verabredung, denn die gibt es nicht. Es ist einzig und allein Gottes Aufgabe, diese Zusage zu erfüllen. Komme, was wolle. Und Abraham kann nichts dafür tun. Er kann nicht mal etwas dagegen tun. Diese Zusage Gottes, die bleibt bestehen. Und auch das Gesetz kann diese Zusage des Erbes, das Gott Abraham versprochen hat und seinem Nachkommen, nicht einschränken. Und auf der anderen Seite kann das Gesetz dieses Erbe auch nicht fördern. Abraham oder seine Nachkommenschaft haben auch durch das Gesetz keine Möglichkeit, an dieses Erbe zu kommen. Denn die Bedingungen für das Erbe wurden vorher schon festgelegt. So, jetzt müssen wir ein bisschen was zu dem Nachkommen sagen. Das hebräische Wort, was hier benutzt wird, ist Lisar Archa. Und das bedeutet wörtlich deinem Samen. Und das ist tatsächlich ein Zitat, was Paulus hier aus diesen Stellen im Alten Testament benutzt. Das kommt an mehreren Stellen vor, Genesis 12, 13, 15, 17, 22, 24, immer wenn Gott Abraham und seinem Nachkommen etwas verspricht. Das Wort steht in Singular, in der Einzahl. Aber es steht immer im Singular, egal wie viele Nachkommen gemeint sind. Und gerade in der kritischen Theologie hat es sich schon fast eingebürgert, Paulus hier irgendwie den Verstand abzusprechen, dass er nicht versteht, dass dieses Wort ja eigentlich im Singular eigentlich für eine Mehrzahl gebraucht wird. Aber das wäre zu einfach. Dieses Wort Nachkommenschaft, das ist vielleicht ein Vergleichspunkt, den wir im Deutschen haben. Das ist Einzahl, Singular, aber gemeint sind ganz viele. Und jetzt könnte man fragen, hat Paulus das nicht verstanden? Ganz im Gegenteil. Paulus versteht sehr wohl, dass dieses Wort, und das ist im Griechischen dann übrigens genau das gleiche Prinzip, für eine große Zahl an Nachkommenschaft in der Einzahlform gebraucht wird. Tatsächlich ist dieses Prinzip, übrigens hier steht was im Singular, das heißt, das ist nicht Plural, sondern wir müssen das so verstehen. Dieses Prinzip ist tatsächlich in der rabbinischen Literatur von Paulus Zeit sehr verbreitet. Das sehen wir in verschiedenen anderen Texten genauso. Und Paulus wusste ganz genau, was er da tat. Er hat sich der Auslegungsweise seiner Zeit bedient, um seinen Punkt zu machen. Später in Vers 29 sehen wir übrigens, dass Paulus genau das gleiche Wort, auch in der Einzahl, für uns als breite Nachkommenschaft, Mehrzahl, gebraucht. Er weiß also sehr wohl, wie man dieses Wort verwendet. Aber Paulus will hier hervorheben, dass dieser Nachkomme Abrahams sich in einer konkreten Person manifestiert, nämlich Jesus Christus. Und dieser Gedanke, den Paulus hier äußert, ist zumindest in diesem Brief kein revolutionärer Gedanke. Ich denke, ihr habt das schon auch mitbekommen in den letzten Predigten. Paulus schreibt ja an die Galater, eine Gruppe von vor allem Heidenchristen, also ehemaligen Heiden, die sich zu Jesus bekehrt haben, die von Christen, die aus dem Judentum kommen und Jesus als Messias akzeptiert haben, beeinflusst werden, sich komplett an das Gesetz zu halten. Das Interessante ist, weder die Adressaten, die Heidenchristen, noch seine Kontrahenten, die Judenchristen, würden ihm hier widersprechen. Beide sagen, ja, der Nachkomme Abrahams, mit Betonung, ist Jesus Christus. Das heißt, es ist keine Revolution, die Paulus hier mit diesem Nebensatz auslöst, sondern es ist eine Erklärung, eine Erinnerung, eine Verdeutlichung, dass letztendlich dieses Versprechen an Abraham für Jesus Christus gilt. Und dann noch ein kurzer Satz, ein kurzer Punkt zu den 430 Jahren, weil ich vermute, dass das vielleicht den einen oder anderen, der sich mit biblischer Chronologie beschäftigt, interessiert. Vorab gesagt, Zahlen haben in der Bibel immer eine hohe symbolische Bedeutung. Und die 430 sind ein Zitat aus Exodus 12. Paulus geht es hier jetzt nicht darum, ob die 430 Jahre von Abraham bis zu Mose sind oder von dem Einzug Jakobs und seiner Familie nach Ägypten bis Mose. Das ist für ihn und für den Punkt, den er hier macht, völlig irrelevant. Es geht ihm nicht um eine bestimmte Chronologie, wann er die Erzväter datiert oder nicht, sondern er greift eine lange Zeitspanne auf, die den Menschen bekannt ist. Die Menschen wussten, die Zeit Israels in Ägypten waren 430 Jahre und das greift er auf. Und es soll mehr bedeuten, diese lange Zeitspanne, die dazwischen liegt, die sagt nichts darüber aus, welche Gültigkeit das Gesetz hat. Wir halten fest, die Gnade Gottes, die Zusage Gottes, die er Abraham gibt, die er seinem Nachkommen gibt, die bleibt gültig. Das Gesetz setzt keine neuen Maßstäbe, weder für die Erwartungen Gottes an uns, noch dafür, wie wir unser Heil oder dieses Erbe erlangen können. So, das führt uns natürlich zu der Frage, die über dieser Predigt steht, welche Aufgabe hat dann das Gesetz? Und das ist die Frage, die Paulus hier als nächstes direkt beantwortet. Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler ist aber nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch hat die Schrift alles miteinander unter die Sünde eingeschlossen, damit die Zusage dem Glaubenden aufgrund des Glaubens an Jesus Christus gegeben wird. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten, Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Bevor ich jetzt auf den genauen Sinn des Gesetzes eingehe, ein kurzes Wort vorneweg zu den Engeln und dem Vermittler. Vielleicht ist dem einen oder anderen das gerade auch aufgefallen und hat sich gedacht, Moment, als ich die 5 Bücher Mose durchgelesen habe, war da nirgends von Engeln die Rede, die irgendwie das Gesetz gebracht haben. Das war Mose, der auf den Berg stieg, Gott hat ihm das Gesetz gegeben und er kam wieder runter. Tatsächlich ist der Gedanke von Engeln als Übermittlern des Gesetzes damals im Judentum sehr, sehr verbreitet gewesen. Wir sehen das tatsächlich auch schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die im 2., 3. Jahrhundert vor Christus entstanden ist, der Septuaginta, dass in dem Text auch die Engel als Übermittler mit eingefügt wurden. In 5. Mose 33, glaube ich, war es. Und wir sehen die gleichen Vorstellungen auch im Neuen Testament. Vielleicht ist euch das in der Rede des Stephanus in Apostelgeschichte 7 schon mal aufgefallen, dass er auch sagt, das Gesetz wurde euch von Engeln übermittelt und ihr habt euch nicht dran gehalten. Und von daher, es ist einfach eine Vorstellung der damaligen Zeit, die Paulus aufgreift. Und er nennt auch den Vermittler, damit ist Mose gemeint, der dem Volk das Gesetz vermittelt hat, der zwischen Gott und dem Volk stand. Das Gesetz hatte also beim Erlassen schon eine gewisse Distanz zu Gott, für das Volk. Es kam nicht direkt von Gott, sondern es wurde übermittelt. Sei es jetzt durch Engel oder nur durch Mose, ist an dem Punkt tatsächlich eher irrelevant. Aber den Punkt, den Paulus hier macht, ist, dass der Vermittler des neuen Bundes, genauso wie der Vermittler der ersten Zusage Gottes, nur einer ist. Nämlich Gott selbst. Jesus wirkt für uns diesen neuen Bund. Jesus, Gott selbst, wird Mensch und wirkt für uns Erlösung, wirkt für uns das Heil. Und genau wie in der Vision, die Abraham hatte von dem Bundesschluss in Genesis 15, ist Gott in Jesus der Einzige, der irgendeine Verantwortung übernimmt, um etwas Wirklichkeit werden zu lassen. Jesus hat am Kreuz alles getan, was nötig ist, damit wir dieses Erbe bekommen können. Es gibt nichts, was wir dazu beitragen können. Es gibt nichts, was wir dazu tun könnten, um dieses Heil, dieses Erbe zu erlangen. Wir sind Teil des Bundes. Aber Gott ist der einzige Bundespartner mit einer Verpflichtung. Es bleibt auch hier dabei. Und das verdeutlicht Paulus mit diesem Vermittler. Es ist ein Erbe aus Gnade. Und nun kommen wir mal zu dem Sinn des Gesetzes. Wenn alles immer aus Gnade ist, warum dann dieses Gesetz? Und Paulus nennt hier einen doppelten Sinn. Er macht deutlich, das Gesetz kam nicht für das Heil. Es kam nicht, um uns Errettung zu geben. Es kam nicht, um uns den Weg zu Gott zu ebnen. Es gab einen doppelten Sinn. Das eine ist eine Überführung, eine Enthüllung. Das Gesetz macht Gottes Maßstab deutlich. Es offenbart den Maßstab Gottes. Es zeigt, wie heilig, wie gerecht, wie vollkommen Gott ist. Und gleichzeitig dadurch macht es uns auf brutale Art und Weise deutlich, wir können dieses Gesetz nicht erfüllen. Wir können es einfach nicht. Das Gesetz zeigt uns, wo und wie wir immer und immer und immer und immer wieder scheitern. Und es zeigt uns, dass wenn es an uns läge, in Beziehung zu Gott zu kommen, Wenn es in unserer Macht stehen würde, dass wir das Heil bekommen, wir wären verloren. Es gäbe keine Möglichkeit für uns. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für die meisten, wenn ihr ehrlich auf euer Leben schaut. Ich könnte zu viele Punkte nennen, wo ich gescheitert bin. Wo ich, wenn ich ehrlich auf mein Leben schaue, sagen muss, nee, keine Chance. Und das kann frustrierend sein. Das kann deprimieren. Das kann niederdrücken. Und vielleicht ist das ein Grund, warum viele Christen dieses Gesetz gerne einfach zur Seite schieben und sagen, es hat keine Relevanz mehr für uns heute. Weil der Schmerz einfach so groß ist über die Selbsterkenntnis, ich kann es nicht. Wir wären gerne so selbstständig, unabhängig. Ja, ich kann das schaffen, ich kann das bewirken, ich kann aus eigener Kraft diesen Maßstäben entsprechen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, keine Chance. Die zweite Funktion des Gesetzes ist ein Aufseher, ein Paidagogos im Griechischen. Und wer jetzt an den Pädagogen denkt, der liebevoll an die Seite des Kindes kommt und hilft und erzieht und unterrichtet, war nicht ganz so das, was mit Paidagogos damals gemeint ist. Paidagogos war in der damaligen Zeit ein Sklave, der für die Aufsicht der Kinder verantwortlich war, der ihnen Grenzen gesetzt hat, der ihnen gesagt hat, bis dahin und nicht weiter und sonst gibt es Konsequenzen, der sie geführt und geleitet hat in einem gewissen Rahmen, der familiär, gesellschaftlich akzeptiert war. Und es ist klar, dieser Aufseher, das ist keiner, der zum Leben führt. Das ist einer, der vor Schaden schützt. Das ist einer, der davor schützt, dass man völlig abdriftet, der davor schützt, dass man völlig ausflippt, eskaliert. Vielleicht hat der eine oder andere das in seiner Teenie-Jugendzeit erlebt, dieses Verhalten. Das ist das, was wovor ein Paidagogos, ein solcher Aufseher schützt. Aber es ist keiner, der dafür sorgt, dass du wirklich das Leben erfährst. Die Fülle, die Liebe. Dafür ist das Gesetz nicht da. Es ist dafür da, Grenzen zu setzen und zu sagen, das ist in Ordnung, das ist nicht akzeptiert. In dem Bewusstsein, dass wir immer wieder über die Stränge schlagen werden, weil das ist menschliche Natur. Grenzen austesten. Und wer hat das nicht gemacht? Es ist klar, das Heil, dieses Erbe, diese Zusage Gottes, die lässt sich nicht verdienen. Auch mit dem Gesetz nicht. Erbe und Rettung, das kann nicht erworben werden, erarbeitet werden. Es kann nur geschenkt werden. Wenn ich etwas erbe, dann ist es auch nicht etwas, was ich mir verdienen kann, sondern es ist etwas, was ich bekomme als Erbberechtigter, als Nachfahre, als Kind desjenigen, von dem ich erbe. Aber was das Gesetz tut, ist, es weckt eine Sehnsucht. Es weckt einen Wunsch danach, darüber hinauszuwachsen. Paulus schreibt im Römerbrief, das Gesetz, das führt nur zu Sünde und Tod. In dem Sinne, dass es klar macht, wie viel meines Verhaltens Sünde ist und die Konsequenz dessen der Tod ist. Und wenn es dabei bleiben würde, dann, wie gesagt, dann würde es zu Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit führen. Und deshalb ist die Auswirkung des Gesetzes begrenzt. Nicht nur in seiner Wirksamkeit. Das ist Punkte gibt, die es nicht erreichen kann, sondern auch in seiner zeitlichen Wirksamkeit. Nämlich, Paulus sagt, dass die Zeit des Gesetzes begrenzt ist bis zu der Zeit des Glaubens an Christus. Erinnert euch, die Zusage Gottes, die kam vor dem Gesetz und ist auch darüber hinaus gültig. Und vielleicht könnt ihr nachempfinden, wenn ich aus dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Frustration, dieser Verzweiflung der Sündenerkenntnis komme, dieser Selbsterkenntnis, ich schaffe es nicht, dann ist diese Gnade, diese Zusage Gottes im Blick auf das Gesetz noch viel, viel größer, als sie eh schon ist. Weil sie mir bewusst macht, wow, ich kann es nicht, aber es gibt einen, der das für mich erledigt hat. Es gibt einen, der mir das trotzdem gibt, der mich so sehr liebt, dass er mir sein Erbe trotzdem hingibt, trotzdem zur Verfügung stellt und ich einfach das Leben haben darf, obwohl ich es nicht verdient habe, obwohl ich es nicht verdienen kann, obwohl ich es niemals verdienen könnte. Und das ist auch eine Botschaft, die das Gesetz enthält und noch vergrößert, nämlich die Botschaft der Hoffnung. Die Botschaft, dass die Zusage Gottes gültig ist, durch das Gesetz hindurch, über das Gesetz hinaus, für jeden von uns. Wir lesen weiter ab Vers 25. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Wow, ich finde diesen Abschnitt einfach wundervoll. Gott macht uns zu seinen Erben. Die Erlösung kommt. Und zwar universell für alle erreichbar. Und zwar nicht durch Erfüllen des Gesetzes, nicht durch gute Werke, nicht durch gute Taten, nicht durch Gesetzlichkeit. Etwas, was wir hoffentlich in unseren christlichen Gemeinden immer wieder betonen, dass Gesetzlichkeit nicht zum Leben führt, sondern allein durch Glauben. Und auch darin sind wir Erben Abrahams. Ein paar Verse vor diesem Bundesschluss in Genesis 15 steht: Abraham glaubte dem Herrn, er glaubte den Zusagen, die Gott ihm gemacht hat. Er vertraute darauf, dass Gott treu ist und seine Zusagen einhält, komme was wolle. Und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und wenn wir in diesen Glauben treten, wenn wir Gott vertrauen, dass er seine Zusagen an uns hält, dass er treu ist, dass er zuverlässig ist, dann werden wir Erben Abrahams. Dann werden wir Erben dieser Zusagen Gottes. Dann werden wir Erben des Heils, des ewigen Lebens. Wir werden Kinder Gottes. Einfach dadurch, dass wir glauben, Und dass wir diesen Glauben bekennen durch die Taufe. Dadurch haben wir, wie Paulus es schreibt, Christus angezogen. Und so wie es bei Abraham war, wir haben seine Gerechtigkeit angezogen. Wir sind ein neuer Mensch. Und als diese neuen Menschen sieht Gott immer noch jeden Einzelnen. Aber in uns sieht er in allen seinen Sohn Jesus Christus. Vollkommen, gerecht, heilig, makellos. Das ist es, was Gott in uns sieht, wenn wir ihm Glauben schenken. Dann sieht er in uns Überwinder des Gesetzes, Erfüller des Gesetzes. Nicht, weil wir es tun könnten, sondern weil der, der in uns lebt, es getan hat. Und als solche Gläubige werden wir ein Leib. Wir werden Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, da sind dann plötzlich alle Unterschiede aufgehoben. Paulus drückt es aus, es ist vor Gott egal, ob du ein Jude oder ein Nichtjude bist, ob du ein Sklave oder ein Freier bist, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du bist und bleibst Kind Gottes. Ich möchte das mal auf unsere Zeit übertragen, auf unseren Kontext hier. Es ist egal, ob du Deutscher bist oder Ausländer. Es ist egal, ob du ein Gutverdiener oder ein Obdachloser bist. Okay, das bleibt. Es ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Und so weiter. Man könnte viele Kontraste hinzufügen. Vieles, wo die Gesellschaft um uns herum kategorisiert, wertet, beurteilt. Und ich möchte euch mal fragen, machen wir solche Unterscheidungen noch? Natürlich nicht bewusst, dass wir sagen, ja, das gibt es noch, diese Unterscheidung, aber eher so subtil, unterbewusst, gedanklich, was sich dann auswirkt in unseren Handlungen. Leben wir das aus, dass es vor Gott keine Unterschiede mehr gibt? Leben wir das persönlich in unserem Umfeld, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben? Behandeln wir jemanden anders, wenn er zerlumpt, verwahrlost, stinkend vor uns steht oder gestriegelt mit einer dicken Brieftasche? Behandeln wir die Menschen unterschiedlich als Gemeinde? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir hoffentlich zumindest auf den ersten Blick immer mit Nein beantworten können. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch eine Frage, die wir uns als Gemeinden immer wieder stellen müssen, weil wir allzu leicht in Verhaltensmuster dieser Welt reinkommen. Aber das Schöne ist auch hier, selbst wenn wir feststellen, ja, Mist, ja, wir behandeln die Leute unterschiedlich. Wir dürfen auch hier aus der Gnade leben. Und wir dürfen sagen, blöd gelaufen, lass es uns beim nächsten Mal anders machen. Lass uns versuchen, wieder gut zu machen, aber wir dürfen auf die Gnade Gottes vertrauen. Denn vor Gott ist hier kein Unterschied. Wenn wir ihm glauben, ist es völlig egal, wie wir aussehen, es ist völlig egal, wo wir herkommen, es ist völlig egal, wie reich oder arm, einflussreich oder ohnmächtig wir sind. Es gibt keinen Unterschied mehr vor Gott. Und ich meine damit das Ansehen vor Gott, den Wert. Ich sage nicht, dass es keine Unterschiede mehr gibt. Also Mann ist nicht gleich Frau, das will Paulus hier nicht sagen, nur dass er mich richtig versteht. Aber wir haben alle das gleiche Erbe bekommen. Und Paulus führt das noch weiter aus, in Kapitel 4, Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Grundsätzen der Welt unterworfen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Bevor wir glauben konnten, bevor wir an Jesus geglaubt haben, und das betrifft sowohl die historische Zeitspanne vor Jesus, aber auch unsere ganz persönliche Zeitspanne, bevor wir unser Leben Jesus gegeben haben. Da waren wir den Grundsätzen dieser Welt unterworfen, wie Paulus es schreibt. Und er meint das sehr allgemein. Er meint damit sowohl die Gewohnheiten und Bräuche der Heiden, als auch das Gesetz der Juden. Es sind Grundsätze dieser Welt. Es sind Grundsätze der Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, die Bräuche, die Verhaltensweisen, die Muster, all das, was diese Gesellschaft für gut und richtig erachtet, wo Gott sagt, nee Leute, geht gar nicht. Aber genauso ist es ein Grundsatz der Welt, dass Gott einen Maßstab hat. Einen Maßstab offenbart im Gesetz Gottes im Alten Testament. Ein Maßstab, an dem wir immer wieder scheitern und dem wir unterworfen sind. Und was die beiden gemeinsam haben, keines der beiden führt zum Leben. Keines führt in eine Beziehung zu Gott. Und solange wir diesen Maßstäben, diesen Grundsätzen unterworfen waren, waren wir sklavengleich. Mit allem, was existiert, waren wir der Sünde unterworfen. Weil alles diesen Grundsätzen der Welt unterworfen war. Und das Gesetz hat das nicht gemacht, aber es hat es offenbart. Und das ist, was Paulus hier meint. Die Schrift, das Alte Testament offenbart, dass die ganze Welt verloren ist. Und sie offenbart und bereitet darauf vor, dass einer kommen wird, der das ändern kann und wird. Wir waren eingesperrt unter die Regeln des Gesetzes. Und ohne Gnade, ohne die Zusage Gottes darüber hinaus und dadurch hindurch, führt das nur zum Tod, also zur Trennung von Gott, dem Lebendigen. Doch dann, und das finde ich faszinierend, weil unsere Welt ist komplex. Das ist nun mal so. Und jeder, der auf komplexe Fragen einfache Antworten gibt, der wird, ob bewusst oder unbewusst, Menschen in die Irre führen. Und Gott ist sich dessen bewusst, dass diese Welt komplex ist. Und deshalb hat er einen Schritt gemacht, den man in keiner anderen, in keiner Religion dieser Welt findet. In keiner einzigen. Nämlich er ist selbst Mensch geworden. Und das unterscheidet unseren Glauben von den ganzen Religionen, die man hier auf dieser Welt findet. Gott selbst wird Mensch. Und Jesus in Menschengestalt hat sich diesem Gesetz, diesen Maßstäben Gottes unterworfen. Der Unterschied ist, er hat diese Maßstäbe vollkommen erfüllt. Als einziger Mensch jemals. Und deshalb konnte er uns freikaufen, weil er dieses Gesetz erfüllt hat. Und in ihm dürfen wir Erlösung finden, dürfen wir Heil finden, dürfen wir Freiheit finden, dürfen wir Leben finden. Paulus drückt es aus, dass wir die Sohnschaft bekommen. Und ich möchte alle Frauen hier bitten, sich nicht auf die Füße getreten zu fühlen. Das steht in einem zeitlichen Kontext, wo nur in der Regel nur Söhne geerbt haben. Und was Paulus hier macht, ist, dass er alle Gläubigen, Männer und Frauen, die Sohnschaft Gottes zuspricht, die Erbberechtigung. Zum Ausgleich an die Männer, wir sind alle Braut Christi. Aber wir dürfen Erben Gottes sein. Wir dürfen seine Kinder heißen. Wir dürfen in eine intime Beziehung zu Gott treten, in der wir Kinder des Allmächtigen genannt werden. Was für ein Privileg. Wir dürfen Gott, den Schöpfer und Herrn dieses Universums, mit Vater, mit Abba ansprechen. Kleiner Exkurs, und das ist mir auch in der Vorbereitung dieser Predigt erst wieder bewusst geworden. Vielleicht muss ich dem einen oder anderen jetzt die Illusion rauben, Abba ist kein Äquivalent zu Papa. Es tut mir leid. Es ist einfach die aramäische Form von Vater. Aber, was die Anrede Abba gerade in Jesu Mund besonders macht, ist die Vertrautheit, die Art und Weise, wie Jesus sie ausspricht. Diese Intimität, die damit einhergeht. Und deshalb dürfen wir Gott auch Papa ansprechen. Auch wenn Abba nicht Papa bedeutet. Also wer auch immer Gott Papa nennt, macht das weiter. Es ist richtig. Es entspricht dieser Intimität, es entspricht dieser Tiefe an Beziehung, die wir haben dürfen, die wir leben dürfen, aus der heraus wir leben dürfen. Und wir dürfen Erben Gottes sein. Wir dürfen seine Kinder sein. Wir dürfen aus dem Glauben heraus in das Erbe treten, was er Abraham zugesagt hat. Seine Zusagen gelten uns. Wir dürfen Erben der Herrlichkeit Gottes sein. Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich finde es wunderschön. Ich finde es einfach so schön, weil das deutlich macht, dieses Jetzt und noch, schon und noch nicht. Wir sind schon Kinder Gottes, wir sind schon Erben. Und wir dürfen da die Hoffnung haben. Hoffnung nicht im Sinne von, ich hoffe nachher, wenn der Gottesdienst vorbei ist, regnet es nicht mehr, sondern Hoffnung im Sinne von einer Gewissheit auf etwas, was noch nicht sichtbar ist. Wir dürfen die gewisse Hoffnung haben, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht nur sehen werden, sondern erben werden, in uns aufnehmen dürfen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns gar nicht wirklich vorstellen können, wo wir gar nicht wirklich wissen, was das genau bedeuten wird. Aber es ist wahr. Wir dürfen ein Leben in Fülle haben durch dieses Erbe. Und das gilt nicht erst für die Zukunft, für die Ewigkeit, wenn wir mal gestorben sind oder Jesus wiedergekommen ist. Das gilt für hier und jetzt. Wir dürfen ein Leben in Fülle haben, weil Jesus in uns lebt. Weil er uns das ganze Erbe Gottes geben will. Alles, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen, wonach es uns verlangt im Tiefsten, das will er uns hier und jetzt geben. Und wir dürfen das akzeptieren. Wir dürfen uns danach ausstrecken. Ich möchte zusammenfassen, denn ich habe schon viel zu sehr überzogen, sehe ich gerade. Was ist der Sinn des Gesetzes? Das Gesetz bereitet uns auf Jesus vor. Es macht uns bewusst, wie sehr wir Gnade benötigen, wie sehr wir davon abhängig sind. Und es verdeutlicht uns das Ausmaß dieser Gnade, wie groß diese Gnade ist. Frank hat mir im Vorhinein gesagt, dass in den letzten Wochen das Sola Fide allein durch Glauben betont wurde in den Predigten. Und ich würde behaupten, in diesem Text, wo es um Gesetz geht, wird das Sola Gratia, die Gnade, betont. Und das Gesetz, nicht zuletzt, war auch ein Maßstab für Jesus. Das gemessen werden konnte, objektiv, Jesus hat das Gesetz erfüllt, in allen Punkten, bis ins kleinste Detail. Er hat es erfüllt und zur Vollendung gebracht, auch zeitlich, denn wir dürfen aus Gnade leben. Und Gnade bedeutet für uns Erbe und Heil als ein Geschenk, nicht als etwas, was wir uns verdienen können, sondern als etwas, das uns bewusst wird, was wir haben dürfen, weil es uns freigebig gegeben wurde. Und das führt zu Dankbarkeit. Weil uns bewusst wird, wie sehr wir diese Gnade nicht verdient haben, dürfen wir voller Dankbarkeit sein, voller Freude und Erleichterung, ja, voller Erlösung. Und diese Freude, die dürfen wir als Licht in diese Welt tragen. Und zwar nicht alleine, sondern als Geschwister in einer Gemeinschaft, in einem Leib. Wir dürfen zusammenstehen, uns gegenseitig ermutigen, trösten, Hoffnung zusprechen. Und wir dürfen als Kinder Gottes in dieser Welt Licht sein. Wir dürfen Leben in Fülle haben und wir dürfen dieses Leben in Fülle weitergeben, weil Gott uns so sehr beschenkt hat. Ich würde sogar behaupten, und das ist jetzt mein letzter Punkt, wir müssen es weitergeben, weil wir sonst eingehen. Ich finde, Israel hat geografisch ein wunderschönes Beispiel dafür. Wenn wir uns füllen lassen und das weitergeben, dann sind wir wieder See Genezareth, in dem es sich tummelt, das Leben, und viele, viele, viele Menschen ernährt und Leben schenkt. Wenn wir uns nur füllen lassen und nichts weitergeben, ihr könnt es erraten, das Resultat ist das Tote Meer. Da lebt nichts. Da lebt gar nichts. Und genauso ist es mit uns. Wir dürfen der See Genezareth sein. Wir dürfen dieses Leben in Fülle, diese Gnade, dieses Erbe anderen weitergeben. Anderen davon erzählen, dass es ihnen zusteht, dass es ihnen möglich ist, da reinzukommen. Und damit möchte ich euch die Hoffnung geben, die Gott uns durch das Gesetz offenbart hat. Ich möchte noch beten und euch einladen, wenn ihr möchtet, aufzustehen, und während der nächsten Lobpreiszeit wird es auch draußen die Möglichkeit für Segensgebet geben, wenn jemand für sich beten lassen möchte. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr und König bist. Ich danke dir, dass du unser Erlöser und Retter bist und dass wir durch dich das Heil, das ewige Leben haben dürfen, trotz unserer Unfähigkeit, dass du das Gesetz erfüllt und vollendet hast und dass wir aus Gnade und Gnade und Gnade leben dürfen, die du uns zugesprochen und versprochen hast, ohne dass wir etwas dazu beitragen können. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.